Hi, willkommen bei Frauen fragen, Frauen fragen. Die eine von uns ist Coach.
Und die andere ist Lehrerin. Wir sind beide um die 40 und haben jede Menge Fragen im Gepäck.
Und die eine ist Mama.
Und die andere genießt das Leben ohne Kinder.
Willkommen also an dich in dieser Runde. Lass uns einfach loslegen.
Keine Tabus, kein Schnickschnack, nur zwei Freundinnen mit vielen, vielen Fragen.
Ja, Fragen an das Leben, an das Frausein und die vielen Dinge, die im Alltag zu kurz kommen.
Ja, dann los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Stell dich nicht so an, du hast halt Regelschmerzen. Diesen Satz hören immer noch viel zu viele Frauen. Dabei ist das, was da im Bauch passiert, oft alles andere als normal. Endometriose ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen und gleichzeitig eine der unsichtbarsten. Viele Betroffene kämpfen mit Schmerzen, Scham, Fehldiagnosen und dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Es dauert oft Jahre, bis jemand überhaupt eine Diagnose bekommt. In der heutigen Folge sprechen wir genau darüber. Was ist Endometriose? Wie fühlt sich das an? Nicht nur im Lehrbuch, sondern im echten Leben. Warum ist das Thema so unterbeleuchtet? Auch in der Schule, der Sexualaufklärung, beim Hausarzt. Und was müsste sich ändern, damit sich junge Menschen früher Hilfe holen können? Unsere heutige Gästin ist keine Gynäkologin. Sie steckt dennoch tief in der Materie, denn sie ist selbst betroffen und hat auch durch ihre Arbeit viel Erfahrung mit diesem Thema. Deshalb hören wir heute nicht nur die Fakten, sondern vor allem das, was zwischen den Zeilen passiert, wenn der eigene Körper nicht mehr nach Lehrbuch funktioniert. Denn über Endometriose zu sprechen, ist kein Nischenthema, es ist überfällige Aufklärung. Und damit moin Judith und moin Andrea.
Moin.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, wir haben heute eine Gästin. Es ist die liebe Andrea. Wir kennen uns schon viele Jahre. Wir kennen uns sogar noch länger, als ich und Judith uns kennen. Der Esel nennt sich immer zuerst, Judith und ich. Andrea, magst du erzählen, woher wir uns kennen? Weil die Geschichte, glaube ich, auch ein bisschen lustig ist.
Ja.
Es war das Jahr.
Auf jeden Fall, genau, es war das Jahr 2007, wie wir letztens zusammen festgestellt haben. Ich glaube, du meintest erst 2017.
Nee,
10 Jahre, come on.
Ja, genau, und wir waren gerade, glaube ich, beide in so Umbruchphasen in unserem Leben. Bei mir war das so, dass ich gerade aus Australien zurückgekommen war. Also ich hatte 3 Monate lang keinen Alltag, keine Verpflichtung, keine Arbeit, kein schlechtes Wetter, sondern nur jeden Tag neue Orte, unterschiedliche Menschen, ganz viel Sonne und Unbeschwertheit und war jetzt zurück in Düsseldorf in meinem WG-Zimmer in der gemeinsamen Wohnung mit meiner Freundin Britta.
Genau, und ich hatte mich gerade frisch getrennt. Und hatte meine Sachen gepackt und hatte meine erste Nacht in der neuen WG mit Britta, die ich nur beim Vorstellungsgespräch der WG kennengelernt hatte, also die ich noch nicht so richtig kannte. Und irgendwann rumpelte es dann nachts und dann war die wieder da.
Ja, und also dieses Zimmer, was ich da damals hatte, das war ja gar kein richtiges Zimmer, ne? Das war ja so ein abgetrennter Teil von der Küche, der so mit Pappmaché, so einer Pappmaché-Wand einfach so abgetrennt worden war. Das war so 8 Quadratmeter groß. Und ja, ich war einfach das Mädchen im Pappkarton damals. Und ja, das war aber trotzdem irgendwie ein total schönes Zuhause für die Zeit. Und ich glaube, es war so ein paar Tage vor Weihnachten.
Ja.
Und in meiner Erinnerung, genau, war ich gerade so seit ein paar Tagen zurück mit übelstem Jetlag und noch üblerem Liebeskummer und dämmerte so in den Tag hinein. Also in meiner Erinnerung war das so vormittags, dass du da so angekommen bist und wir haben noch geschlafen.
Kann auch sein.
War das anders?
Auf jeden Fall hatte ich irritiert, dass ich da mit meinen Wellensittichen war.
Ja, du hattest Wellensittiche? Ja, du standst dann da so in der Küche mit Zopf und Pony und Ledermantel, glaube ich, und so roten Handschuhen, kann das sein?
Ich möchte ein Foto, das wir dann auf Instagram posten können.
Bluse, ordentlich geknotetes Halstuch und eine Menge Umzugskartons und du bist dann genau mit diesen beiden Wellensittichen, Martin und Börden, in dieses dritte WG-Zimmer eingezogen. Und ich weiß noch, dass du so ein kleines goldenes Glöckchen dabei hattest. Und das ist so voll meine Erinnerung an dich, wie du in diesem Zimmer stehst mit diesem roten Plüschsofa.
Es gab ein rotes Plüschsofa.
Dieses goldene Glöckchen klingelst und diese beiden Wellensittiche einfach auf dich zufliegen und so auf deinem Kopf oder deiner Schulter landen.
Gab es damals schon rote Fingernägel, die ja quasi dein Markenzeichen sind, Sabrina?
Ich vermute, ne? Ja.
Ja, ne? Wann hast du damit angefangen?
Mit 12. Weil kurz nach meiner Geburt hat meine Mutter mir meine Fingernägel lackiert und seitdem sind sie rot.
Rote Fingernägel, rote Lippen, rote Handschuhe und vielleicht sogar einen roten Ledermantel?
Nee, der ist dunkelbraun gewesen,
Okay,
aber
okay.
vielleicht rote Stiefel. Wer weiß das schon?
Ja.
Ja, das war 2007. Das ist
Ja,
jetzt schon
super.
ein paar Jahre her.
Yes, das
Okay, genau, da
war.
haben wir uns kennengelernt. Seitdem, ich war ja nicht so lange dann in der WG. Ich bin dann nach einem Jahr nach Berlin gezogen und seitdem haben wir es eigentlich geschafft, unseren Kontakt sehr, sehr gut zu halten. Wir haben zwei wilde Abenteuerreisen nach Indien zusammen gemacht. Andrea hat mir oft die Haare gehalten in meinem Leben.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und ja, seitdem läuft das mit uns.
Live.
Ja, schön, dass du heute hier bist. Natürlich ist durch dich auch dieser Fokus auf das Thema mit stärker geworden, weil ich muss sagen, ich habe darüber gar nicht so richtig viel gewusst. Unser Podcast fängt immer damit an, dass wir unserem Gast die Möglichkeit geben, sich kurz selber vorzustellen und dann gibt es ein paar schnelle Fragen. Magst du was zu dir sagen?
Okay. Ja. Ja, hi und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier in eurer Runde dabei sein darf. Ich bin Andrea, 45 Jahre alt. Ich lebe und arbeite in NRW und vom Beruf bin ich Sozialpädagogin und systemische Familientherapeutin. Ich beschäftige mich hauptberuflich vor allem mit Beratung, Therapie und Prävention für junge Menschen. Und in den letzten Jahren habe ich zusammen mit tollen Kolleginnen auch ein feministisches Projekt für Mädchen und Frauen und auch so weitere spezielle Workshops und Gruppenangebote umgesetzt, die alle so Empowerment, Gesundheitsförderung und sexuelle Bildung miteinander verbinden. Und zuletzt war das die Gruppe Jung und Endo, in der es auch darum ging, einen geschützten Raum für junge Betroffene von Endometriose zu öffnen. Und seit diesem Jahr bastle ich an einem freiberuflichen Projekt, bei dem es um die seelische Gesundheit von Frauen geht, in Verbindung auch mit einem therapeutischen Ansatz, den ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte und der mich so überzeugt hat, dass ich ihn gerne in die Welt bringen möchte, nämlich der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und ja, die Gruppe heißt Let's Act und startet im November in Düsseldorf. Und ja, privat bin ich zum einen so begeisterte Airbnb-Hostin und überhaupt sehr gerne Gastgeberin. Also ich liebe es, meinen Raum, in dem ich hier auch gerade sitze, den ich glücklicherweise in meinem gemeinsamen Zuhause mit meinem Partner auch für mich alleine habe, auch für Gäste zur Verfügung zu stellen oder auch für mich selbst und andere was Leckeres zu kochen. Ich bin gern in Bewegung in der Natur oder auf Reisen. Da ist dann so die Wandertour mit Rucksack in Deutschland genauso dabei wie die Fernreise nach Japan, die dieses Jahr bei mir noch ansteht, da freue ich
Oh,
mich
ja,
riesig
stimmt.
drauf. Ja, rückt jetzt wirklich nah. Letzten To-Dos werden abgehakt und dann geht's los. Ja, ich habe so eine absolute Schwäche auch für Live-Musik jeglicher Art. Also, ob es jetzt so ein Konzert in einem großen Stadion ist oder der Straßenmusiker, ist ja auch völlig egal. Sobald jemand mit einem Instrument oder der eigenen Stimme in irgendeiner Form sowas wie Musik erzeugen kann, bin ich auf jeden Fall sofort schockverliebt. Also sollte ich
Ich
irgendwann
weiß.
verschwunden sein, bin ich mit einem Straßenmusiker durchgebrannt. So viel ist klar. Und ja, leidenschaftlich engagiert bin ich auch immer, wenn es um Gerechtigkeit, Feminismus und Frauengesundheit geht. Und ja, da musste ich schon relativ früh feststellen, ja, ich kann zwar was bewirken und ich kann auch einen Abdruck hinterlassen in der Welt, aber es gibt auch ganz viel, was für mich nicht akzeptierbar ist und was ich nicht verändern kann. Und habe dann angefangen, auch mir Fragen zu stellen, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben und wo kann ich was verändern? Und wie kann ich auch annehmen, was ich nicht verändern kann, ohne zu resignieren oder dass es sich nach Aufgeben anfühlt? Und bin so dann auch zu Achtsamkeit, Meditation, Selbstfürsorge gekommen. Vielleicht so ein bisschen als etwas weniger kämpferischen oder weicheren Gegenpol. Und ja, mir ist es wichtig, so meinen Beitrag zu leisten zur Integration von mehr Achtsamkeit und Mitgefühl in der Welt, und Räume zu schaffen, in denen Menschen so auf wertschätzende Weise mit sich selbst und mit anderen in Kontakt kommen können. Und das ist eigentlich beruflich und privat, das Gleiche. Das findet nur so auf andere Art oder unterschiedliche Art seinen Ausdruck.
Ja, schön, das klingt ja alles total spannend. Schön nochmal, dass du da bist. Ich würde dir jetzt mal die schnellen fünf von Latz knallen, um dich noch besser kennenzulernen. Also auch für unsere Hörerinnen natürlich.
Und für mich, weil ich kenne Andrea übrigens auch noch
Oh,
gar
ja,
nicht so richtig.
stimmt! Yes,
By
hi.
the way.
By the way, ihr kennt euch gar nicht. Wirklich nicht?
Naja,
Vom
einmal kurz im
Vorgespräch.
Vorgespräch, that's
Ja.
it. Und von vielen Erzählungen natürlich.
Und
Also
vom
ist jetzt nicht so.
Podcast.
Ja, stimmt.
Ja, zumindest in die eine Richtung, das stimmt.
Ja, stimmt.
Also ich kenne dich vielleicht noch mehr, ja.
Könnte sein, durchaus, ja.
Es gibt
Also
dann so
ich
eine
bin auch
komische
gespannt.
Balance, ne? So, okay, also Bauchgefühl oder Kopfmensch? Wie entscheidest du meistens?
Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Mischtyp mit einer ganz starken Tendenz so zu einer rationalen oder verkopften Seite. Und bei mir ist es so, je mehr ich zu tun habe, je mehr ich funktioniere und im Autopilot bin, desto mehr Informationen sammle ich und wäge ab und grüble und brauche Sicherheit, um Entscheidungen zu treffen, also Kopf. Und je mehr Zeit ich habe, je mehr ich bei mir bin, je entspannter ich bin, desto besser gelingt es mir auch mitzubekommen, wie ist so mein erster Impuls oder was ist mein Bauchgefühl dazu.
Ja, okay. Du bist die Mischung aus uns beiden. Interessant. Es geht ja um Endometriose heute, deswegen die Frage: Team Wärmeflasche oder Team Ibuprofen oder beides gleichzeitig?
Ja, definitiv beides gleichzeitig.
Okay. Hast du schon mal versucht, bei Google deine Symptome einzugeben und dich dann selbst für tot erklärt?
Ja, also ich recherchiere sehr vieles bei Google, nicht nur Symptome. Da ist dann so alles mit dabei. Was ist der beste ETF-Sparplan? Was ist die beste Reiseroute? Welches Zelt ist das leichteste? Wie formuliere ich am besten einen Antrag oder was auch immer? Und wenn ich Symptome google, das mache ich auch häufig, dann auch eher nicht, um mich selbst für tot zu erklären, sondern um Informationen zu sammeln und mich selbst wirksam zu fühlen, also herauszufinden, was kann ich jetzt selbst machen, damit es mir besser geht. Und das dann auch einfach alles zu machen.
Okay.
Ja.
Vierte Frage. Wir haben es gleich. Wenn Endometriose ein Tier wäre, welches wäre es für dich?
Ja, also Endometriose wird ja als das Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet. Und
Ach,
das,
ist es so?
ja,
Habe ich auch
krass,
gelesen.
ist ganz oft auch auf Flyern oder so, dass dieses Chamäleon mit da drauf ist. Und ich finde das total treffend, wegen der Verwandlungsfähigkeit und weil Endometriose an ganz unterschiedlichen Stellen im Körper auftreten kann. Das Erscheinungsbild und die Symptome sind total vielfältig und können variieren von Person zu Person. Deswegen auch für mich das Chamäleon.
Das gynäkologische Chamäleon. So, letzte schnelle Frage. Vervollständige den Satz. Wenn ich Königin von Deutschland wäre, dann würde ich zum Thema Frauengesundheit als erstes.
Ja, also ich würde ein Paket aus verschiedenen Maßnahmen auf den Weg bringen, weil es gibt zum Thema Frauengesundheit auf jeden Fall viel zu tun, um nur eine Sache zu machen. Und ich würde auf jeden Fall als erstes Spender mit kostenlosen Menstruationsprodukten in Schulen, Unis und anderen öffentlichen Gebäuden und auch auf den Straßen aufhängen lassen. Ich würde geschlechtsspezifische sexuelle Bildung und seelische Gesundheit in allen Schulformen verpflichtend auf den Lehrplan setzen lassen. Ich würde dafür sorgen, dass ganzheitliche Frauengesundheitszentren finanziert werden würden mit multiprofessionellen Teams, also Gynäkologinnen, Therapeutinnen und Sozialpädagoginnen würden da interdisziplinär zusammenarbeiten und staatliche Fördermittel für Studien zu Endo, PMS, Brustkrebs, Wechseljahre und so weiter würden extrem erhöht werden. Und ich würde dafür sorgen, dass Frauen in allen medizinischen Studien gleichberechtigt einbezogen werden. Und Gendermedizin würde ich verpflichtend in die Ausbildung von Ärztinnen integrieren und damit auch sicherstellen, dass keine Frau mehr erleben muss, dass ihr nicht geglaubt wird, wenn sie über Schmerzen spricht oder eine Erkrankung, mit der sich niemand auskennt, ertragen muss.
Gute Sachen, auf jeden Fall. So, ich würde mal übernehmen, weil ich habe bisher noch gar keine Frage gestellt. Und deswegen, und da ich ein totaler Newbie bin in diesem Thema, also ich habe mich, bis ich jetzt angefangen habe, mich zu dem Thema zu belesen, wegen des Podcasts, überhaupt noch gar nicht mit Endometriose auseinandergesetzt. Ist also meine erste Frage, was ist es eigentlich und wie fühlt es sich dann im echten Leben an? Also im Lehrbuch gibt es jetzt mittlerweile so ein bisschen Info, wahrscheinlich immer noch nicht viel genug oder ausreichend genug, aber ja, was ist es und wie fühlt sich das an tatsächlich?
Ja, ich sage erstmal ein bisschen was, was im Lehrbuch steht, was es ist und auch was so typische Symptome sind. Und dann, ja, genau, so beschreibe ich so ein bisschen, wie es sich für mich anfühlt.
Ja, gerne.
Ja, also genau, Endometriose ist eine chronische Erkrankung und das ist da so, dass das Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist und das heißt auch Endometrium, dieses Gewebe in der Gebärmutter.
Ah, okay, daher der Name.
Ja, genau, das wächst eben außerhalb der Gebärmutter, also da, wo es eigentlich nicht hingehört. Zum Beispiel an den Eierstöcken, am Darm oder dem Bauchfell oder auch an anderen Stellen. Und das Gewebe, das reagiert genau wie die normale Gebärmutterschleimhaut auch auf den Zyklus. Das heißt, es blutet bei jeder Menstruation mit und das Blut kann nicht abfließen. Das ist das
Ach.
Problem. Und das kann dann zu Schmerzen, Entzündungen, manchmal sogar zu Verwachsungen oder Narben führen. Und die Symptome sind auch wirklich ganz unterschiedlich. Ganz typisch sind natürlich starke Schmerzen vor und während der Periode. Das ist ja logisch mit der vorhergehenden Erklärung. Und diese Schmerzen gehen aber ganz weit über das normale Maß von Periodenschmerzen hinaus. Und viele Betroffene berichten auch von starken und unregelmäßigen Blutungen, Rückenschmerzen, Schmerzen beim Sex, chronischer Müdigkeit oder Problemen beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang.
Okay,
Und
aber warte mal, dann hat man da Gewebe in der Bauchhöhle und da kommt es ja nicht raus und das blutet dann mit.
ja, genau, wenn du deinen Zyklus hast und deine Periode bekommst, dann ist es ja irgendwann so, dass dein Körper merkt, okay, hier hat keine Befruchtung stattgefunden. Ich brauche
Raus damit.
diese Schleimhaut, die sich hier in meiner Gebärmutter gebildet hat, um einer befruchteten Eizelle Schutz und Nährboden zu bilden, nicht. Raus damit. Und wird dann krampfartig abgestoßen.
Oh, das lieben wir.
Ja. Und
Ja.
wenn es an anderen Stellen sitzt, dann ist es eben auch so, dass das so aktiv wird,
Aber nicht weg kann.
aber nicht weg kann. Genau.
Oh,
Ja.
okay, und sich auch immer wieder Neues bildet.
Kann.
Krass.
Ja. Genau.
Ja, das ist wirklich eine fiese Krankheit. Also ich habe mich jetzt ein bisschen belesen im Vorhinein und habe auch gedacht, boah, ist richtig mies, dass das einfach nicht weggemacht werden kann. Also klar, es gibt dann halt Therapiemöglichkeiten, aber jetzt auch noch nicht so richtig, richtig viele.
Nee, leider
Ist
nicht.
irgendwie krass, ne? Die Vorstellung, du hast
Ja.
halt einfach Gewebe in deinem Bauch und musst dann damit irgendwie erstmal umgehen können.
Und ist es so eine Erkrankung, was wirklich nur wenige Leute haben? Oder wie viele sind betroffen? Wie viele müsste ich eigentlich kennen, die das haben?
Ja, eine von 10. Also die Erkrankung ist wirklich häufig. Ungefähr jede 10. menstruierende Person ist betroffen von Endometriose. Und laut der Deutschen Endometriosevereinigung dauert es im Schnitt 7 bis 10 Jahre, bis eine Frau die richtige Diagnose bekommt, trotz jahrelanger Beschwerden.
Wow.
Ja, genau. Und eine besonders belastende Begleiterscheinung kann zum Beispiel auch sein, dass Endometriose ungewollte Kinderlosigkeit verursachen kann. Viele Frauen erfahren erst, dass sie Endometriose haben, in der Kinderwunschzeit, wenn es nicht klappt und bei der Suche nach Ursachen auch dann eine Bauchspiegelung gemacht wird. Denn eine Bauchspiegelung ist eigentlich, die einzige Möglichkeit, eine Endometriose wirklich letztendlich sicher festzustellen.
Das heißt, wenn ich beim Gynäkologen einen Ultraschall mache und die ganze Zeit sage, ich habe starke Regelschmerzen, dann gucken die mit dem Ultraschall sich alles an und dann sind die ja drin in meiner Gebärmutter und dann sagen die, da ist alles in Ordnung. Aber die können mit dem Ultraschall nicht außerhalb das alles sehen. Das kann man nur sehen, wenn man den Bauch aufmacht und reinguckt.
Ja, genau. Also wenn du einen guten Gynäkologen hast und sagst, dass du diese Schmerzen hast, dann wirst du dahingehend beraten werden, dass es natürlich ein Hinweis auf Endometriose sein kann. Viele Gynäkologen kennen sich aber gar nicht mit Endometriose aus oder haben das nicht so auf dem Schirm. Und es gibt auch Frauen mit Endometriose, die sogenannte Schokoladenzysten entwickeln. Das ist relativ typisch, die man dann im Ultraschall manchmal auch sehen kann. Es
Ah,
gibt aber auch
okay.
ganz viele Frauen, bei denen man im Ultraschall eben gar nichts sehen kann.
Ach, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das ist dann da, wo quasi das Blut drin ist und weil das da schon länger ist, deswegen sieht es so aus, daher der Name.
Weil die so
Krass.
dunkelbraun dann aussehen, ja, genau.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 30 versuche, ein Kind zu kriegen und es klappt und klappt und klappt nicht und dann bin ich 35, dann kann es sein, dass jemand eine Bauchspiegelung macht und vielleicht nochmal Hinweis, Bauchspiegelung ist nicht, dass da einfach jemand mit dem Ultraschall über meinen Bauch geht, wie bei einer Schwangeren, sondern Bauchspiegelung heißt Vollnarkose reingucken.
Ich weiß
Ja,
gar nicht, ob das bei Vollnarkose gemacht wird,
Laparoskopie, ne? Das
aber
wird
genau, es wird
mit
endoskopisch.
Vollnarkose. Also genau, kann sein, dass es auch anders gemacht wird. Bei mir wurde es mit einer Vollnarkose
Ja,
gemacht.
wahrscheinlich macht es auch Sinn, das stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, aber es wird auf jeden Fall minimalinvasiv gemacht. Also es
Ja,
wird so
ist ein
kleine Schnitte.
minimalinvasiver Eingriff, genau.
Ja. Okay, aber trotzdem hat man dann ja erstmal nur die Diagnose und hat dann keine Behandlung, oder? Du hast ja dann die Diagnose und dann können sie dir sagen, ja, sie haben Endometriose. Schönen Tag noch.
Ja, es gibt schon Behandlungsmöglichkeiten. Ich glaube, da kommen wir später nochmal hin,
Okay, aber es ist nicht,
weil
dass man da einfach irgendwas operieren könnte und dann ist das weg.
doch, erstmal schon.
Okay,
Aber
also
es
das
ist halt eine
Gewebe
chronische
kann man.
Erkrankung.
Okay, das Gewebe wächst dann aber wieder nach.
Kann.
Kann nachwachsen. Okay,
Wie war
krass.
es denn bei dir? Also du hast dann irgendwann die Diagnose bekommen und
Genau so. Die Frage war ja so ein bisschen, wie fühlt es sich an im
genau.
echten Leben?
Genau.
Da ist erstmal wichtig, mir jetzt nochmal zu betonen, was ich erlebe oder was ich beschreibe, das ist individuell und nicht unbedingt repräsentativ für das Erleben anderer. Bei mir ist es so, dass die Hauptsymptome sich beschränken auf extrem starke Schmerzen und Krämpfe vor und während der Periode und damit einhergehend auch Übelkeit, Kreislaufprobleme und sehr starke Erschöpfung und Müdigkeit. Und
Wie
wenn ich so
viele, wie,
bildlich
warte mal, wie lange hast du das dann? Sind das so 2, 3 Tage oder eher so eine Woche?
unterschiedlich. Manchmal fängt es auch schon 1 oder 2 Wochen, bevor ich meine Periode bekomme, an. Und manchmal auch nur 2 oder 3 Tage vorher.
Okay,
Ja.
Chamäleon.
Ja. Und manchmal ist auch alles okay. Also ist auch nicht bei jedem Zyklus gleich. Ja. Ja, wenn ich es so bildlich darstellen sollte, habe ich für mich das Bild gefunden. Ich würde es mir so vorstellen, wie so eine ganz kleine, sehr harte Faust, die so immer wieder sich zusammenzieht und wieder öffnet. Also so ein wellenartiger Schmerz, der sich anfühlt, so wie ich mir Wehen vorstelle.
Da kann ich kurz reingrätschen, weil tatsächlich, also als du das, wie du es beschrieben hast, dachte ich gerade so, ja, ist halt wie Wehen haben. Also Wehen sind schon dann irgendwann auch echt richtig heftig. Und das ist ja genau die, also man nennt es, im Geburtshaus wurde es Wellen genannt tatsächlich. Weil es tatsächlich wie so eine echt heftige Welle immer wieder und dann auch irgendwie immer schneller kommt und sehr, sehr stark ist dann, ja. Oh, Wahnsinn.
Genau, ja. Oh, es fühlt sich so ein bisschen so an, als würde der Körper versuchen, was abzustoßen, aber da ist nichts. Und
Oh,
das
krass.
besonders Schwierige daran ist, dass man das nach außen ja überhaupt nicht sieht, was da gerade in meinem Körper abgeht. Und das und die Unwissenheit über die Erkrankung führt dann oft dazu, dass ich oft nicht ernst genommen werde und Sätze höre wie, da müssen wir alle durch, das ist doch ganz normal, stell dich nicht so an. Du bekommst das doch jeden Monat langsam, müsstest du dich doch auch mal daran gewöhnt haben. Ich habe
Wow.
auch oft Schmerzen während meiner Periode. Das sind alles so Sachen, die ich schon ganz oft gehört habe und immer noch höre.
Krass.
Also ganz oft das Gefühl, du übertreibst. Übertreibst doch total. Und ja, das passiert auch heute noch, also auch mit dem Wissen. Aber was
Okay,
mich.
weil man denkt, dass die Person nicht, also man weiß ja, dass man mal seine Regel hat und dann ist es ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer und dass Leute unterschiedlich Schmerz verpacken können. Okay, und das Label war
Ja.
dann immer, du bist halt einfach jemand, die stark ihre Regel bekommt und die einfach auch sehr
Ja,
schmerzempfindlich
du bist da
ist.
einfach total empfindlich.
Okay, dann nimm doch ein bisschen Schmerzmittel.
Ja, oder finde ich doch endlich damit ab.
Aha, krass.
Ja, so schon.
Haben Ärzte das schon mal zu dir gesagt? Oh
Nee,
Gott.
so nicht.
Okay.
Nee, das sind eher so Botschaften, die so ein Gefühl vermitteln.
Gott.
Ja, also was mir jetzt heute hilft, ist einfach so das Wissen, ich habe eine Erkrankung. Und auch das Wissen um so strukturelle Phänomene, Gender Health Gap oder Gaslighting in der Medizin. Ja, das hilft mir, mich mit meinen Symptomen ernst zu nehmen und es nicht auf mich persönlich zu beziehen. Also ich bin mir bewusst darüber, dass ich das nicht erlebe, weil ich selbst was falsch gemacht habe oder besonders empfindlich bin. Ich erlebe das, weil ich eine Frau bin und diese Benachteiligungen in unserem patriarchalen System so angelegt sind. Und das ist auf der einen Seite natürlich total hilfreich, es nicht persönlich zu nehmen. Und auf der anderen Seite macht es natürlich unglaublich wütend und setzt viel Energie frei, auch mich für Frauengesundheit einzusetzen und darüber aufzuklären und darüber zu sprechen.
Ja, das
Ja,
stimmt. Ich fand es gerade auch nochmal wichtig, dass du sagst, dass ich habe eine Erkrankung. Also das wirklich anzuerkennen, nicht als Begleiterscheinung der Periode und zu sagen, ja gut, die hat halt ein bisschen mehr Schmerzen, sondern tatsächlich anzuerkennen, es ist eine chronische Erkrankung, die halt dann da ist und die sich mal so zeigt, mal so, wie du es ja vorhin gesagt hast, als Chamäleon eben auch zu bezeichnen ist. Aber es ist halt eine chronische Erkrankung und nicht nur eine Begleiterscheinung.
Krass, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Schulklasse habe, da sitzen 30 Leute, davon sind 20 Mädels, dann habe ich auf jeden Fall zwei Mädels da drin, die einmal im Monat wahrscheinlich mal mehr, mal weniger starke Beschwerden haben, während die anderen 18 einfach normal menstruieren. Was
Wenn
auch
diese
schon
Klasse
schlimm
genau
ist.
der Statistik entsprechen würde, ja, dann wären
Krass.
es 2 von 20,
Aber es ist ja nicht so,
wahrscheinlich Endometriose haben.
dass es
Ja.
nur während der Periode dann die Schmerzen geben kann, oder? Also wenn ich das richtig verstehe, kann das ja auch während des Zyklus irgendwann zu
Ja,
Schmerzattacken
ich habe
kommen.
jetzt so von meinen Symptomen erzählt und es gibt aber auch ganz viele
Ja.
Betroffene, die viel, viel stärkere Symptome haben und einfach immer Schmerzen haben oder immer wieder Schmerzen haben oder auch ganz zyklusunabhängig die Schmerzen haben.
Krass.
Ja.
Aber warum ist es so, dass, also ich habe das Gefühl, das Thema habe ich jetzt eher so ein bisschen auf dem Schirm, seitdem du deine Diagnose bekommen hast. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne?
Ja.
8 Jahre oder so?
Mit 38 habe ich die bekommen. Ja,
Ah
jetzt
ja,
bin ich
okay.
45. 7 Jahre.
Genau, 7 Jahre. Ich hatte das Thema vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und ich glaube, in der Schule oder im Studium habe ich ja auch nichts von gehört. Was denkst du, warum das so ist? Bin ich einfach ein bisschen stumm und taub
Ja,
durch
du
die
hast
Welt
dich halt
gegangen?
einfach nicht beschäftigt damit,
Bin
Sabrina.
ich
Selber
schuld
schuld.
in diesem
Ja, genau. Hey,
System?
nee, da kann ich dich beruhigen. Es ist so, ja, die Unterbeleuchtung von Endometriose und auch anderen Krankheiten übrigens, die nur Frauen betreffen, hat ja ganz vielschichtige Gründe, strukturelle, geschichtliche, gesellschaftliche. Also als erstes ist es ja so, dass Frauen waren und sind in der Medizin oft unterrepräsentiert, was Studien angeht. Zum einen galten Frauenkörper ja lange als abweichend vom männlichen Normalmodell. Und zum anderen wurden Frauen von klinischen Studien oft ausgeschlossen, weil ihre Körper aufgrund von hormonellen Schwankungen und eben den Zyklus als zu kompliziert galten.
Geil. Ist zu kompliziert, können wir leider nicht
Ja,
dran forschen.
leider,
Nein, es gab doch mal diesen
leider
krassen
zu wechselhaft.
Kontergan-Skandal, als Frauen da in Studien mitgemacht haben und dann die Kinder, da gibt es diese ganz typischen phänotypischen Ausprägungen, dass die Kinder dann so sehr kleine Arme haben oder sehr kleine Beine. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum Frauen dann auch viel aus so Studien rausgeschmissen wurden, weil halt diese Embryoschädigung was ist, was bei Männern halt erstmal auf dem ersten Weg nicht so passieren kann,
Ja,
ne?
genau. Also nicht alles davon ist bösartig oder na, vieles
Ja.
hat auch zum Schutz stattgefunden oder weil die Medizin wirklich noch nicht so weit war, um das so komplex erfassen zu können. Aber dennoch, ne, ist es eben ein Grund. Ja. Und ein weiterer ist, dass Frauen auch in der Medizin mit ihren Schmerzen oft weniger ernst genommen werden. Ihnen wird als häufiger als Männern zum Beispiel gesagt, ihre Beschwerden seien nur psychosomatisch.
Ach.
Endometriose-Schmerzen werden oft mit, das gehört halt eben zum Frausein dazu abgewertet. Und das ist eben auch kein Einzelerleben, sondern ein Phänomen, für das es auch einen Begriff gibt, nämlich Medical Gaslighting. Und Gaslighting findet ja auch nicht nur in der Medizin statt, sondern auch in anderen Lebensbereichen.
Kannst du mal erklären, was das ist für alle, die den Begriff noch nie gehört haben?
Ja, dass man mit dem, was man empfindet, ob es jetzt was Körperliches ist oder was Psychisches, verunsichert und abgewertet wird und einem gesagt wird, du bist nicht richtig damit. Das hat keine Berechtigung. Und
Oh
das ist
wow,
aber
liebe
jetzt
Grüße an meinen
auch,
Ex-Freund.
ja, das ist eine Form der Benachteiligung, die bezieht sich natürlich auch nicht nur auf das Geschlecht, ne? Das ist ja an der Stelle auch ganz wichtig zu sagen. Also wir können jetzt nicht über Feminismus reden, wenn wir nicht auch intersektional drauf gucken. Also Menschen können gleichzeitig auch von mehreren Arten der Diskriminierung betroffen sein. Also Sexismus, also Benachteiligung wegen Geschlecht ist eben eine Möglichkeit. Rassismus, Klassismus, Ableismus, also wegen einer Behinderung oder Homophobie, Transphobie, also wegen der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Orientierung, oder auch wegen dem sozialen Status oder Armut werden Menschen genauso gegaslightet. Das ist ganz wichtig, das nochmal dazu
Krass.
zu sagen. Genau, und dann geht es eben auch noch um die weibliche Menstruation, ne? Also das ist ein Thema, das lange gesellschaftlich tabuisiert war und teilweise auch immer noch ist. Und selbst in der Sexualaufklärung in der Schule wird Periode häufig heute auch immer noch nur ganz kurz abgehandelt. Und viele Menschen wachsen mit dem Gefühl auf, Periode gleich unangenehm, peinlich, nicht drüber reden. Und was einiges angeht, gibt es aber auch wirklich eine positive Entwicklung. Nach dem ganzen dicken Brett, was wir jetzt hatten, finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu sagen. Es gibt zum Beispiel in immer mehr Büchern Abbildungen, in denen die weiblichen Geschlechtsteile mittlerweile richtig abgebildet werden. Und immer mehr PädagogInnen auch, die den Mut aufbringen, über den weiblichen Zyklus zu sprechen. Und da machen auch Anbieter sexueller Bildungsangebote aus der Jugendhilfe auch schon seit Jahren eine ganz wertvolle Arbeit. Und es wird immer häufiger darauf hingewiesen, dass bestimmte Symptome eben auch ein Hinweis auf Endo oder eine Erkrankung sein können. Und es gibt inzwischen auch immer mehr Betroffene, die öffentlich sprechen, bessere Netzwerke, mehr Selbsthilfegruppen. Und auch die Forschung zieht allmählich nach. Und mittlerweile gibt es auch eine DiGA, also eine digitale Gesundheitsanwendung, die Endo-App. Und die können sich Betroffene vom Arzt verschreiben lassen, wenn sie eine
Ach.
Diagnose haben. Genau, und die App, die begleitet ganzheitlich bei Endometriose. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Tagebuch führen, wo du deine Symptome, deine Aktivitäten dokumentieren kannst und dann leitliniengerechte Übungen und Module zur Wissensvermittlung zum Beispiel vorgeschlagen bekommst, aber auch Entspannungsübungen, Bewegungsübungen und so weiter, auch Tipps zur Ernährung. Und was viele auch nicht wissen, man kann bei Endometriose auch eine Reha machen und die kann helfen, die Erkrankung besser zu verstehen, die Schmerzen zu bewältigen und auch die Lebensqualität zu verbessern.
Ah ja, okay, also da können wir schon mal ein großes Ausrufezeichen hintermachen. Es gibt die App, sag nochmal, wie die heißt?
Endo-App.
Endo-App. Okay, das heißt, wenn ich die Vermutung habe oder ich brauche die Diagnose dafür, dann kann der Arzt sagen, das ist noch was Begleitendes, was du im Alltag machen kannst.
Ja,
Ach,
ich
das ist ja eine
glaube,
gute
das ist
Sache. Okay, und eine Reha kann man
absolut.
machen.
Ja.
Voll gut.
Ja. Genau. Wichtig, man muss es nur wissen, dass es das gibt.
Was müsste sich denn ändern, nach deinem Gefühl, damit junge Menschen sich wirklich besser und früher Hilfe holen können?
Ja, also dafür braucht es also auf jeden Fall so eine offenere und achtsamere Gesprächskultur über Körper und Sexualität, sowohl in Familien als auch in Schulen und in der Medizin. Also Jugendliche brauchen das Gefühl, ich darf über meinen Körper und über meine Körperempfindung sprechen, ohne Scham und Abwertung. Und es braucht Botschaften, die nicht sagen, sich zusammenreißen, Schmerzen aushalten ist stark, sondern stark sein ist auch, sich selbst ernst zu nehmen und sich Hilfe zu holen. Und es braucht eine frühzeitige und ehrliche Sexualaufklärung, in der Endometriose mit thematisiert wird. Und dafür braucht es nicht nur überarbeitete Biologiebücher, sondern auch vor allem geschultes Personal. Und es braucht, dass junge Menschen, vor allem auch wenn sie über Schmerzen und Symptome berichten, dass ihnen zugehört wird und dass sie richtig beraten werden. Also, dass sie, wenn sie dann sich öffnen, die benötigte Hilfe eben auch bekommen. Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass das nicht passiert.
Ah ja, okay.
Ja, das glaube ich.
Also da fällt mir ein, bei meiner Tochter gab es in der Schule jetzt ein total schönes Projekt, das hat sich Girls Club genannt. Und da haben sich tatsächlich, hat sich die Sozialarbeiterin, die an der Schule arbeitet, mit Mädchen aus Gruppe, ich glaube Stufe 5 und 6 zusammengesetzt, jede Woche einmal. Und die haben dann auch alle möglichen Fragen, die so Mädels beschäftigen, eben auch, wann kommt meine Regel, ist es normal, dass sich die so anfühlt und so besprochen und haben Ausflüge zusammen gemacht und so, um im Prinzip so ein, ja, so ein Verbindungsmiteinander zu schaffen. Und das fand ich total schön, dass sie da einfach total gerne hingegangen ist und die haben dann zusammen Tee getrunken und weiß nicht, alles mögliche Sachen gemacht. Und da war eben Regel auch ein großes Thema. Wann kommt die Regel? Wie fühlt sich das an? Wie kann man sich darauf vorbereiten oder auch nicht? Und das fand ich schön, dass es das so offen war und nicht eben dieses Thema so, oh Gott, die hat ihre Regel. Also, kennt ihr bestimmt noch in der Schule, dass wenn jemand seine Binden vergessen hat oder die Tampons, so, hast du einen Tampon für mich?
Ja,
Aber auf gar
Tampons werden
keinen Fall.
übergeben, als wenn es Kokain ist. Ja,
Genau. Auf keinen Fall darf
ja.
jemand sehen oder mitkriegen, selbst wenn da nur Mädels um einen rum sind,
Egal.
gab es nicht dieses, ey, hast du mal einen Tampon für mich? Sondern, oh mein Gott, ich habe einen Tampon vergessen.
Ja,
Ja,
es war peinlich, wenn man seine Tage hatte, es wäre peinlich, wenn man seine Tage nicht hatte. Es war eigentlich einfach alles peinlich und
Und
genau.
schmutzig irgendwie auch. Und also es
Genau,
ist,
falsch.
ja, oh Gott, da ist ein Blutfleck vielleicht zu sehen an der
Ja,
Hose. Und oh Gott, also es ist.
da hängt ein Stück Band auch raus aus dir, da ist ein Blutfleck in der Hose zu sehen. Da gibt es ja wirklich eine tolle Entwicklung und auch tolle, starke junge Frauen, die da jetzt total gegensteuern und total offensiv damit umgehen. Und natürlich auch ganz viele tolle Pädagogen, die solche Räume öffnen, wie das, was du gerade erzählt hast, für deine Tochter. Das
Und das
ist
ist
eine
so
gute Entwicklung,
wichtig.
ja.
Ja, voll. Und ich merke, dass ich auch anfange, wenn ich irgendwie meine Periode gerade habe und auch Männer im Raum sind, dass ich dann halt trotzdem sage, ja, ich habe gerade meine Regel. Und dass ich es manchmal so richtig provokant sage. Also es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, immer wenn ich meine Regel habe, muss ich es allen mitteilen. Aber das ist eben nicht mehr, also ganz bewusst nicht mehr so, ja, ich habe meine Regel. Also dass ich das so versuche, so heimlich zu haben, dass es auch keiner mitkriegt, sondern auch mein Sohn weiß ganz genau, ich sage dann sowas wie, ja, ich bin gerade geladen, mein Lieber. Dann weiß er schon immer, alles klar. Und ich finde es auch so wichtig, es geht ja nicht darum, damit hausieren zu gehen und zu sagen, du musst alles genau wissen, auch wenn du ein Junge bist, aber dass er halt einfach weiß, ja, seiner Schwester geht es in bestimmten Phasen ihres Zyklus gerade nicht gut. Und wenn er dann sowas sagt wie, ja, Mama, aber ich sehe ja gar nichts, was du vorhin auch gesagt hast, man sieht es ja nicht. Also jetzt auch einfach Regelschmerzen. Oder ja, geht es ihr jetzt jeden Monat schlecht? Ja, kann sein, wissen wir nicht. Und das ist was, was du wahrscheinlich einfach niemals erfahren wirst, weil du halt ein Junge bist. Und du darfst trotzdem hören und wissen, was da so los ist. Also ich glaube auch, es ist wichtig, die Aufklärung da einfach größer zu machen.
Ja, genau.
Ja,
Und
und
sich
ich.
zu trauen, auch mit Männern drüber zu sprechen. Also das finde ich persönlich zum Beispiel auch eines der schwierigsten Sachen. Im Privaten geht es noch ein bisschen besser. In beruflichen Kontexten finde ich es noch schwieriger. Also bei einer Krankmeldung wirklich auch mal zu sagen, ja, okay, ich habe meine Periode oder so.
Ja, ich
Ja,
glaube schon, wenn
nicht
man
einfach.
Mädels da vorher darauf vorbereitet, dass das bald so weit sein wird, dass es normal ist und wenn es auch noch 2 Jahre dauert, dann ist auch okay und freudig. Und diese Option hast du. Also ich weiß, als ich meine Tage bekommen habe, es war total plötzlich. Ich war auch, glaube ich, eher ein bisschen früher dran. Und dann hat mir meine Mutter so eine Oma-Flügelbinde da hingeknallt, hat gesagt, ja, das ist jetzt hier ein Monat so. Was ja stimmt. Und dann habe ich ja diese Pampers bekommen. Und ja, dann sollte mein Leben einfach so weitergehen. Und ja, das war alles irgendwie seltsam. Und es hat sich auch alles seltsam angefühlt. Und dass man dann auch seine Freizeit so takten muss, wenn man schwimmen gehen möchte. Das ging ja dann auch alles irgendwie nicht. Und es war super nervig. Also ich habe das gehasst, als es losgegangen ist.
Ja, ich auch.
Ja, ich habe mit meiner Tochter lange vorher schon immer darüber gesprochen, gesagt, es wird passieren. Irgendwann hat sie noch gesagt, oh Mama, ich weiß es, du musst es nicht ständig sagen. Ich habe ihr schon so ein kleines Täschchen gepackt, was sie immer dabei hatte für den Notfall in der Tasche. Und dann habe ich auch tatsächlich, als es dann soweit war, ich gesagt, so, dann gehen wir jetzt essen und feiern, dass du jetzt den nächsten Schritt in deiner Weiblichkeit sozusagen gestartet hast. Und habe versucht, es irgendwie als was Positives irgendwie für sie festzumachen. Und nicht etwas, oh mein Gott, du Arme, jetzt bist du auch im Kreis der Frauen, die ihre Menstruation bekommen, du armes Ding. Und irgendwie ihr zu sagen, hey, das ist was Normales, das gehört zu deiner Weiblichkeit dazu. Und ja, ich glaube, das ist echt wichtig, das immer mehr irgendwie so zu normalisieren. Nicht ein Riesending draus zu machen, sondern einfach zu sagen, gehört zu der Weiblichkeit jetzt dazu.
Ja, schon spannend, ne, dass etwas so Besonderes und eigentlich so Positives ja auch
Ja.
so schambesetzt ist. Was ja auch
Voll.
total wichtig, ne? Sonst würde es jetzt ja gar keine Menschheit mehr geben.
Richtig, genau. Ja, das
Also,
ist absolut, genau.
ganz neue Perspektive. Ich mache das für die Menschheit diesen Monat. Ja, und
Ja.
auch, also, was ich zu dem Thema kurz noch zum Zyklus sagen will, auch dieses sich so gut kennen und sagen, okay, ich habe meinen Zyklus und versuche mich dem auch anzupassen und eben nicht in jedem Tag und in jeder Woche immer gleich zu funktionieren, sondern auch anzuerkennen, es gibt Wochen oder Tage in meinem Zyklus und es ist vielleicht bei Endometriose vielleicht noch krasser, sich da irgendwie gut zu kennen, wo man sagt, heute habe ich einfach nicht die gleiche Kraft oder heute habe ich viel mehr Energie jetzt als zu anderen Tagen. Und das auch anzuerkennen für sich, wenn man das irgendwie mit der Arbeit vereinen kann.
Das war bei mir auch ein ewig langer Weg, oder ja, bin ich immer noch unterwegs. Ja.
Ja, aber da passt sich ja vielleicht die Frage ganz gut an. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, das ist wahrscheinlich jetzt nicht einfach nur ein verdammt starker Regelschmerz?
Ja, also genau, bei mir war das so, ich habe meine erste Periode so mit 13 Jahren bekommen und bei mir war es eigentlich von Beginn an extrem schmerzhaft. Und ich erinnere mich auch so an Stunden eher auf Schultoiletten, in denen ich vor Schmerzen, Übelkeit, Schwindel gar nicht zurückgehen konnte in den Klassenraum oder
Oh
Schulstunden, in
Gott.
denen ich mich echt gequält habe, weil ich so starke Krämpfe hatte, dass ich auch vom Unterricht gar nichts mitbekam oder Schulwege, auf denen ich anhalten und mich auf den Bordstein setzen musste. Und etliche Male, dass meine Mutter mich auch von der Schule abholen musste, weil irgendwie gar nichts mehr ging. Aber niemand war da, der mir irgendwie gesagt hat, das sollte so nicht sein. So starke Schmerzen sind nicht normal. Das solltest du nicht aushalten müssen. Und deswegen kam ich auch nicht wirklich früh auf die Idee, dass es eine Erkrankung sein könnte. Meine Mutter und auch meine gesamte Familie hatten so eine extreme Durchbeißermentalität, also sich zusammenreißen und durchhalten. Das hatte einen ganz hohen Wert in meiner Kindheit und Jugendzeit. Also meine Kindheit war so geprägt auch von Sätzen wie, es nützt ja auch nichts zu jammern und zu klagen. Da müssen wir alle durch. Man darf sich auch nicht so reinsteigern. Ist auch alles irgendwie eine Einstellungssache. Und ja, das hat es mir schon auch schwer gemacht, mich selbst mit meinen Beschwerden auch fürsorglich zu behandeln oder für mich einzustehen. Und eigentlich war für mich eher klar, ja, okay, ich bin wahrscheinlich einfach besonders empfindlich.
Klar,
Und
natürlich.
ja, also ich
Genau,
bin
schuld ist bei
falsch.
dir, ist ja klar.
Ja,
Genau, du
und
musst
als ich
reichen.
dann mit 16 Jahren die Pille nahm, waren die Beschwerden auch erstmal weg, bis ich dann die Pille mit Ende 20 wieder abgesetzt habe. Und dann kamen die Schmerzen und Krämpfe auch direkt wieder zurück. Und erst mit Ende 20, Anfang 30 habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es eine Krankheit gibt, die Endometriose heißt. Das war das so, dass meine Freundin Miriam mir damals einen Artikel zugeschickt hat, weil wir oft darüber gesprochen hatten. Und der hieß sowas wie Endometriose, die unerkannte Krankheit oder die unbekannte Krankheit. Und da wurde einfach so alles beschrieben, was ich selbst erlebte.
Oh, das ist ja wahrscheinlich alles aus dem Gesicht gefallen,
Ja,
ne?
voll. Also
Da ist man
liebe
dieser
Grüße
Emoji, wo
und
so das
vielen
Gehirn
Dank
so
noch an
platzt.
Miriam, weil keine Ahnung, ob ich da sonst überhaupt drauf aufmerksam geworden wäre. Und durch den Artikel war ich dann auch schon ermutigt, so meine Symptome auch bei meinem Gynäkologen direkt anzusprechen, auch konkrete Fragen zu stellen, auch ob es denn Endometriose sein könnte.
Was hat er
Und
gesagt?
ja, genau, mein damaliger Gynäkologe, Herr Schwacholer-Feuser, auch hier gehen an der Stelle Grüße raus, versicherte mir dann über Jahre, dass ich keine Endometriose haben könnte.
Dödüm.
Ja, genau.
Dödüm.
Er sagt, er könne im Ultraschall nichts sehen und erklärte mir auch, wenn es Endometriose sei, dann würden die Schmerzen von Monat zu Monat stärker werden. Und heute weiß ich einfach, beide Aussagen sind überhaupt nicht richtig.
Krass.
Eine sichere Diagnose ist bis heute nur durch eine Bauchspiegelung möglich und Endometriose verläuft auch nicht immer linear. Beschwerden können zwar mit der Zeit stärker werden, aber das ist nicht immer so. Es gibt auch Frauen, bei denen die Schmerzen gleich bleiben oder kommen und gehen. Ja, an der Stelle ganz wichtig, möchte ich alle Personen, die Schmerzen haben oder endotypische Symptome, wirklich ermutigen, sich Leute zu suchen, also Ärztinnen zu suchen, die sich auskennen mit Endometriose. Oder alternativ ein Beratungsgespräch bei der Deutschen Endometriosevereinigung zu machen.
Okay, das heißt, warte mal, das heißt, ich suche mir einen Arzt, der auf seiner Website zum Beispiel stehen hat, er ist Endometriose-Experte oder sie ist Endometriose-Expertin oder suche ich über dieses Netzwerk? Was ist mein erster Schritt?
Ja, also die Endometriosevereinigung, die bietet das an, dass man da an dem Wohnort, da wo man lebt, sich zeigen lassen kann, wo es zertifizierte Endometriosezentren oder Gynäkologinnen, die sich mit Endometriose auskennen, findet.
Ja, okay.
Man kann aber auch bei der Deutschen Endometriosevereinigung selbst telefonisch einfach so ein erstes Vorgespräch machen und seine Symptome schildern und bekommt dann auch schon mal so einen ersten Hinweis auf, ah, das solltest du weiter verfolgen oder nicht. Ja, genau. Also meine Diagnose bekam ich dann erst mit 38 Jahren, als ich dann wirklich selbst darauf bestanden habe, gegen die Empfehlung meines Arztes eine Bauchspiegelung machen zu lassen.
Krass.
Ja.
Krass. Das ist wirklich krass,
Okay,
ja.
und als du dann die Diagnose bekommen hast, hat sich das dann eher erleichternd angefühlt oder hast du erst gedacht, so, düdüm, jetzt gibt es noch mehr tausend Fragen und Verunsicherungen? War das dann eher sowas wie, habe ich es doch gleich gewusst? Also war es auch ein bisschen Erleichterung oder hat es das dann eher ein bisschen schwerer gemacht?
Ja, beides auf jeden Fall. Zum einen sehr erleichternd, jetzt zu wissen, ich habe mir das nicht eingebildet und
Oh ja,
was vorher so
stimmt.
ein diffuses Gefühl war, hatte jetzt so einen richtigen Titel, so einen Namen, so eine Überschrift und ich konnte
Du
es jedem
kanntest aber
sagen.
wahrscheinlich, du kanntest aber wahrscheinlich auch niemanden in deinem Freundeskreis, der das auch hatte, oder?
Nee.
Krass.
Aber es gab dann wenigstens die medizinischen Fachkräfte um mich herum, die mir zugehört und mich bestätigt haben. Und es gab damals auch eine Broschüre für Angehörige und das tat zum Beispiel total gut, die mit meinem Partner zu besprechen und dem zeigen zu können und drüber zu sprechen, welche Symptome treffen auf mich zu und was bedeutet das für mich. Und damit auch zum ersten Mal eigentlich wirklich gehört und ernst genommen zu werden und sogar Mitgefühl zu bekommen. Das gab es ja vorher überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite hatte ich jetzt eben die Diagnose, die Endometrioseherde waren entfernt und mir war aber auch klar, das ist eine chronische Erkrankung und wenn ich nichts mache, dann kommen die Herde wahrscheinlich früher oder später wieder. Also wir hatten eben schon mal das Thema Therapiemöglichkeiten. Schmerztherapie, hormonelle Therapie und operative Therapie sind eben die, die die Schulmedizin anbietet. Und eine Schmerztherapie behandelt eben nur die Schmerzen, nicht die Erkrankung. Und eine hormonelle Therapie kam für mich damals nicht in Frage, weil ich das Thema Kinderwunsch und Familienplanung für mich noch nicht ganz abgeschlossen hatte. Und deswegen hatte die Medizin für mich jetzt gar nichts anzubieten.
Ah ja, okay, krass.
Ja, ich
Und
habe dann.
ging es dir nach der OP dann eine Weile lang besser?
Es ging mir erst viel schlechter. Das wurde aber angekündigt, dass es so die ersten 2 Zyklen so sein würde. Und dann ging es mir besser. Und ob das jetzt wegen der OP war oder weil ich ganz viel gelesen und recherchiert habe und ausprobiert habe, auch Ansätze aus der Komplementärmedizin, das weiß ich am Ende nicht. Also ich habe dann damals einen MBSR-Kurs auch gemacht, einen Achtsamkeitskurs. Ich bin wöchentlich zur Akupunktur gegangen. Ich habe meine Ernährung verändert und ich habe zu der Zeit auch ganz viel Neues ausprobiert und über mich gelernt. Und das Wichtigste daran war für mich, glaube ich, das Gefühl, ich kann selbst was machen, wenn es da schon jetzt auch wieder keinen gibt, der mir helfen kann in der Medizin. Gibt es aber was, was ich selber ausprobieren kann
Ach
und
stimmt,
vielen
du hast eine Zeit
Betroffenen.
lang so basische Ernährung gemacht, ne? Das weiß ich noch, als du zu Besuch warst.
Ja,
Stimmt.
genau. Vielen Betroffenen hilft es auch, autogenes Training zu machen oder progressive Muskelentspannung, Atemübungen, Osteopathie, Wärme. Das Liegen auf einer Akupressurmatte oder was auch immer, da muss jeder für sich auch seinen Weg finden. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so ab einem bestimmten Punkt hat es mir nicht mehr so gut getan, mich mit Kranksein so viel zu beschäftigen. Und dann habe ich manches davon beibehalten und manches nicht. Und mein Fokus aber dann auch wieder auf andere Dinge im Leben gelegt.
Ja, und vielleicht auch wie, also eher auf das Klarkommen als auf diesen Mangel, ne? Also bei Krankheiten kann sich das Gehirn ja auch an so einem Punkt aufhängen von, ich bin nicht richtig, ich funktioniere nicht richtig, das ist alles falsch an mir. Und damit kann man ja schon mal ein paar Monate in seinem Jahr
Ja,
verbringen, ne?
also genau so. Wie du es eben auch sagtest, Judith, als du angefangen hast zu lesen, hast du gemerkt, das macht irgendwie auch nicht so richtig gute Gefühle, darüber zu lesen, auch Erfahrungsberichte zu hören. Einerseits hilft es, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch ja, niederschmetternd. Und dann den Fokus zu verändern und zu sagen, ja, okay, neben dieser Erkrankung bin ich aber gesund. Also ganz viel von mir ist gesund. Und es stimmt auch nicht, dass mein Körper nicht funktioniert. Mein Körper funktioniert sehr gut. Nur was manches angeht, eben an manchen Stellen manchmal nicht. Und es gibt noch ganz viel im Leben, ja, wo ich sonst noch
Was
hingucken
gut
kann
ist.
und was ich machen kann. Und bin dann ja wieder so ein bisschen weg, ja, davon auch.
Also das ist gut, dass du das auch nochmal sagst, weil ich glaube gerade dieses, es gibt auch wirklich noch einiges in meinem Leben, was gut ist. Und auch was du vorhin gesagt hast, da war auch erstmal eine große Erleichterung, weil das kenne ich auch aus der Arbeit mit den Frauen, mit denen ich arbeite, dieses, ich habe so lange etwas mit mir rumgetragen und wusste nicht, was es ist. Also ob es jetzt diese chronische Erkrankung ist oder eine andere, aber meine Schwester zum Beispiel, eine meiner Schwestern ist an Zöliakie erkrankt. Und da war es auch so, dass sie ganz lange irgendwie keine Diagnose bekommen hat, sondern ihr alle möglichen, also Untersuchungen gemacht wurden, Diagnostiken gemacht wurden und nicht irgendwie wirklich rauskam, was es ist. Und es ihr einfach schlechter und schlechter ging. Und dann kam natürlich auch dieses, naja, das ist ihr Stress, das ist irgendwas Seelisches. Und das ist natürlich super unbefriedigend. Und als dann irgendwann endlich eine Diagnose da war und sie wusste, okay, das ist es, das ist eine chronische Erkrankung, die werde ich mein ganzes Leben haben. Und trotzdem kann ich das und das tun und ihr geht es jetzt einfach so viel besser, weil sie halt auch einfach Maßnahmen ergriffen hat. Und ich glaube, das ist eben der Punkt. Du bist auf einmal, du weißt auf einmal, was du hast und du kannst auf einmal einen Weg einschlagen. Und ich glaube, das ist so, wie du gesagt hast, du hast auf einmal Mitgefühl bekommen. Wie gut ist es, dass du jetzt ernst genommen wirst mit dieser Erkrankung, weil es halt wirklich eine Krankheit ist?
Ja. Naja, genau, das ist so, ja, die Waage halten zwischen, genau, auch nicht so weit reingehen, dass ich jetzt nur noch die Krankheit bin.
Ja,
Also ich
genau.
werde auch nicht zu den Menschen gehören, die so eine Diagnose irgendwie wie so ein Schild vor sich halten und eine Reha nach der anderen machen und auf der anderen Seite mir aber auch zugestehen, doch, ich habe da auch was und das macht auch, dass ich an bestimmten Stellen eingeschränkt bin und was es für mich schwieriger macht und deswegen kann ich mir da auch Unterstützung holen.
Ja,
So, ja.
ja.
Ja, mir hat ja immer der Austausch mit Betroffenen geholfen. Als ich 2019 Brustkrebs hatte, war ich ja auch Miss Selbsthilfegruppe und habe all solche Angebote, die es da gab, dankend angenommen und fand es auch immer total gut, mich mit gleichaltrigen Frauen über dieses Thema auszutauschen, weil da ja auch so ein ganzer Rattenschwanz dranhing mit aus dem Job raus, Kinderwunsch ist irgendwie seltsam und solche Sachen. Und da war es total gut, dass es da auch so Netzwerke gab für Leute, die auch in meiner Altersklasse waren. Weil in der Reha, da waren auch eher so Ladies, die schon so in den 70ern waren und die hatten natürlich eine ganz andere Lebenswelt und ganz andere Probleme mit dieser Erkrankung als
Ja.
jemand, die irgendwie Anfang 30 ist. So. Und das hat mir da auch richtig gut geholfen. Ich glaube, wenn man so eine Diagnose hat und damit so ein Label und weiß, was man eingeben kann, um andere zu finden, die das auch haben, dann
Ja.
ist das ja schon mal, dass eine Tür mehr offen ist.
Ja,
Ja,
genau.
stimmt.
Ja.
Und ich hatte noch eine Frage für dich.
Hause raus.
Gibt es etwas, das du dir als Jugendliche zum Thema Menstruation und Schmerzen gewünscht hättest? Etwas, das dir damals geholfen hätte für die kleine Baby Andrea?
Ja, also das ist ja sehr, sehr lange her, als ich Jugendliche war.
Ach,
Das waren ja die
vorgestern.
90er. Und ja, da gab es ja außerhalb des Sexualkundeunterrichts, der ja eben auch so war, wie wir es eben besprochen haben, ja auch nur Austausch mit Eltern oder Freundinnen. Also gab ja jetzt nicht irgendwie Social Media oder so.
Eine Zeit ohne Internet.
Ja, und es gab halt noch die Rubrik Liebe, Sex und Zärtlichkeit, ne, in der Bravo. Ich weiß nicht, ob ihr euch
Oh,
erinnert.
stimmt. Natürlich.
Auch da gab es ja oft nicht so viel Hilfreiches. Also es war ja auch von Sexismen übergossen quasi. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass es eine sexuelle Bildung zu bekommen, die richtig über den weiblichen Körper aufklärt, und über den weiblichen Zyklus.
Da muss ich ganz kurz eine kleine Anekdote mit einwerfen,
Ja.
wenn du sagst Sexualunterricht. Also, ich saß in der 9. Klasse in meiner Realschule im Sexualunterricht und wir hatten eine etwas ältere Biologielehrerin, die diesen Unterricht mit uns durchgeführt hat. Und die Jungs, vielleicht waren wir auch 8. Klasse, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben die Jungs sich einen Spaß erlaubt und meinen so, ja, wir haben ja so einen Film zu Hause, der klärt ja über Sexualität auf, den könnten wir ja mal mitbringen. Alle in
Alles
der
ein
Klasse
Porno.
wussten, genau, alle in der Klasse wussten natürlich, dass es ein Porno ist. Und sie so, ja gut, dann bringt den mal mit zur nächsten Biostunde. Dann haben die den mitgebracht, sie hat den reingemacht, wir haben den bestimmt 15, wenn nicht sogar noch länger Minuten geguckt. Wir haben, also es war nicht nur so, dass wir reingeguckt haben und sie gesagt hat, oh mein Gott, das ist ja ein Porno, sondern wir haben den angeguckt, Jungs sind regelmäßig dann rausgegangen auf die Toilette, keine Ahnung wofür. Und wir haben den wirklich richtig angucken müssen und dann hat sie irgendwann gesagt, naja, also das, was ihr hier seht, das stimmt schon. Es war ein Hardcore-Porno. Also man konnte wirklich alles sehen. Geschlechtsteile, richtig nah dran.
Okay, das heißt, warte, du hast deinen ersten Hardcore-Porno in der 8. Klasse gesehen, in der
In der
Schule.
Schule, im Biologieunterricht.
Aber irgendwie auch ein bisschen cool von der Lehrerin, das einfach anzumachen, ne?
Es
Wenn
war
die.
widerlich. Es war widerlich,
Ja.
weil sie, also was sie, ja, also ja, ich weiß, was du meinst, aber eigentlich, also wir fanden es super eklig. Und dann hat sie gesagt, naja, also es stimmt schon, was hier so gemacht wird. Es ist Sexualität, ja. Aber die Rolle der Frau wird ein bisschen doof dargestellt. Ansonsten ist es
Ein
aber.
bisschen doof.
Das war das Einzige. Und das war so,
Ja.
what?
Krass.
Alle
Aber es
haben.
wäre doch der Mega-Gesprächsanlass
Das wäre ja
gewesen.
der Mega-Aufhänger
Ja,
gewesen, über
ja.
Pornografie zu sprechen, über
Weibliche Lust, über
Rollenbilder. Und, ja,
Selbstbestimmung.
genau.
Kam
Schade.
alles gar
Ja, das
nicht, kam alles
war.
nicht. War einfach nur, wir fanden es alle total widerlich. Die Jungs fanden es zu. Und wir haben uns alle gefragt, warum macht sie das? Ich meine, die hatte eh schon einen komischen Ruf. Ich glaube, die stand auch kurz vor der Rente. Aber es war absurd. Also, Ich würde mich so
Ja, genau, so
aufregen.
ein Eindruck von 5 Minuten. Und dann aber
Ja.
auch das Flipchart rausholen und sagen, was können wir an diesen 5 Minuten lernen? Genau.
Genau,
Man muss die
genau.
Schüler, also da gehen ja manche traumatisiert raus. Also
Ja.
die muss man ja viel mehr auffangen.
Das wäre ja
Krass.
heute, also ich will mir gar nicht vorstellen, was heute passieren würde, wenn das in der Schule stattfinden würde.
Ja, also
Dann
würden
würden
die
die Eltern auch,
Eltern mit Mistgabeln vor der Tür stehen
Ja.
und deine Entlassung fordern.
Je
Zu
nach
Recht.
Schulform. Ja, zu
Also
Recht, zu Recht,
ich kann es
ja.
mir auch gar nicht vorstellen. Und zwar ja, also von den Jungs nur ein Witz damals und dass die das wirklich durchgezogen hat und nicht einfach nur mal so kurz ein paar Minuten. Es war, naja, absurd. Aber ich wollte dich nicht weiter
Wow.
unterbrechen, Andrea. Ich gebe das Wort
Ja,
an dich
nee,
zurück.
spannende Geschichte. Wow.
Ja. Okay, aber konntet ihr Dr. Sommer euch schamlos angucken? War das was, was gute Aufklärung für euch war?
Nee, Dr. Sommer war damals schambesetzt und ein bisschen spannend. Wenn man
Ja.
heute rückblickend drauf guckt, war das überhaupt keine gute Aufklärung. Also überhaupt nicht.
Ja. Ich glaube inzwischen, also ich habe vor 10 Jahren nochmal eine Bravo in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ich glaube nicht.
Weiß ich auch nicht.
Aber so vor 10 Jahren hatte ich mal eine in der Hand und dann war das auch besser, die Aufklärung. Die war nicht mehr so, dein Körper ist das Problem und du musst einfach nur 10 Kilo abnehmen, dann wird alles besser.
Genau, oh Gott.
Du musst performen, damit der Typ dich geil findet.
Ja, Alter.
So war das nicht mehr, aber es war immer noch ein bisschen seltsam.
Ja, keine
Ich
Ahnung, ob es
werde
das noch
heute nach
gibt.
einer Bravo gucken gehen.
Würde
Oh
mich
ja, sehr gut.
interessieren. Ja, also um es mal ganz kurz zusammenzufassen,
Ja.
was hilfreich gewesen wäre, wäre einfach, wenn es Erwachsene gegeben hätten, die mir gesagt hätten, du bist okay und richtig so, wie du bist. Und du musst nichts aushalten und du darfst dich mit deinen Schmerzen ernst nehmen und du darfst dir
Ja.
Hilfe holen. So, ja.
Ja.
Als
Ja, voll.
Kernbotschaft vielleicht.
Ja, stimmt. Das könnte der Titel auch für heute sein.
Ja, vielleicht, ich habe ja noch eine jüngere Schwester, die erst so Anfang 20 ist. Vielleicht werde ich diesen Podcast dann mal direkt an sie weiterleiten und sagen: Hier, du kennst ja bestimmt eine Menge junge Frauen,
Ja.
lass die doch da mal reinhören. Vielleicht ist es ja auch interessant, weil ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass da, dass es dieses, du darfst dich ernst nehmen. Du musst nicht denken, du bist falsch, dein Körper ist falsch, du machst das falsch, sondern nimm dich ernst und es wird irgendwo mindestens Leute geben, die dir zuhören und dich irgendwie unterstützen können und vielleicht sogar Hilfe geben können.
Ja,
Du
und
bist auf jeden
vielleicht
Fall
auch,
immer richtig mit deinem Gefühl. So,
ja,
ne?
genau, ja.
Ja.
Und auch eine gute Folge für Angehörige und Partner, die man so
Alle.
haben kann.
Ja. Ja, gebt die Folge einfach an alle
Ich
weiter, um
weiß
hier
noch
mal
nicht,
kurz eine
ob ich
Werbung
mir so machen soll.
Stimmt, jetzt kommt der kurze Werbeblock. Wir sind ja
Ja.
übrigens nicht in der Sommerpause. Aber
Das ist
es gibt noch
richtig.
vielleicht Podcasts zum Thema Endometriose. Gibt es auch von der Deutschen Endometriosevereinigung eine ganz gute Reihe. Und zwar gibt es da
Ja.
die Kampagne Junge und Endo, extra für junge Menschen.
Sehr
Und
gut.
da gibt es eine Kurzfilmreihe und eine Podcastreihe, die auch über Endo und die erste Liebe, Endo und Schule und so weiter, so kleine Podcasts und kleine Filme hat, die man auch total gut Jugendlichen zeigen kann oder weiterempfehlen kann. Und
Sehr
jungen
gut, ja.
Erwachsenen auch.
Du stellst uns einfach zur Verfügung, was du denkst, was wirklich wichtige Links sind, und die stellen wir dann sehr gerne in unsere Shownotes.
Ja,
Ja, super.
machen wir. Sehr
Ähm,
gut.
hast du denn, also kannst du denn irgendwie festmachen oder ausmachen, wie die Krankheit vor allen Dingen auch deinen Alltag verändert hat, bestimmt hat? Also Stichwort Beziehung, Kinderwunsch, Job, ganz normales Leben, was halt so ist im Alltag.
Ja, also ich hatte die Symptome ja einfach schon immer, also seit meinem 13. Lebensjahr, deswegen ist es so ein bisschen schwer zu sagen. Was ich schon sagen kann, ist, dass sich mein Bewusstsein und mein Umgang damit total verändert und weiterentwickelt hat. Als ich die Diagnose bekommen habe, und auch als ich dann die Geschichten von anderen Frauen oder anderen Betroffenen gehört habe, bin ich schon auch viel, viel sensibler geworden gegenüber Fragen und Aussagen von anderen. Also so Sätze wie, na, hast du wieder deine Tage oder warum bist du so schlecht drauf? Stell dich nicht so an, du übertreibst doch, du siehst doch gar nicht krank aus, vielleicht ist es doch nur Stress, du machst doch auch so viel. Das sind so alles so Sachen, die will ich wirklich definitiv nicht mehr hören.
Ja.
Und muss natürlich aber weiter damit meinen Umgang finden, dass Menschen sowas zu mir sagen. Und insofern hat es auch meine Beziehung schon verändert, weil ich mich von Personen, die solche oder andere Aussagen machen, die mich verletzen oder belasten, teilweise auch distanziert habe.
Ja.
Und ja, so das anzunehmen, dass ich zumindest in Teilen weniger leistungsfähig bin und zu bestimmten Zeiten einfach ausfalle, das war ein langer Weg oder ist auch noch nicht abgeschlossen, glaube ich, der Weg. Weil ich einfach jetzt gerade nicht funktionieren kann, oder weil es mich derartig viel kosten würde, dass die Erschöpfung mich dann danach einholt.
Ja.
Und zu dem Prozess gehörte zum Beispiel auch, dass ich innerhalb meiner Festanstellung, in der ich teilweise auch, was Termine angeht, fremdbestimmt bin, die meine Stunden reduziert habe im letzten Jahr. Und ich habe mich auch lange mit der Frage beschäftigt, ob ich die Diagnose meinen KollegInnen oder meiner Vorgesetzten gegenüber offen mache.
und mich dann auch dafür entschieden. Manchmal fürchte ich schon, dass das auch mir zum Nachteil werden könnte. Und gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass nichts besser wird, wenn Betroffene weiterhin darüber schweigen. Und ich möchte einfach in der Arbeitswelt auch gern Vorbild darin sein, auch am Arbeitsplatz zu sich zu stehen mit dem, was man eben mitbringt und kann und geben kann, aber auch mit dem, was vielleicht nicht geht und was man auch von der anderen Seite benötigt, um gesund arbeiten zu können. Und wenn ich etwas in meiner Freizeit plane oder auch im Job, wenn möglich, wo ich schon vorher weiß, da brauche ich viel Stabilität und Energie, dann schaue ich parallel schon auch in meinen Zykluskalender und versuche, solche Termine um meine Periode herum auch zu vermeiden oder mir zu erlauben, dann abzusagen, wenn es nicht geht. Zu Hause mit meinem Partner sage ich auch inzwischen ganz offen so, es ist jetzt wieder so. Ich bekomme in einer Woche meine Tage, ich habe jetzt schon übelste Krämpfe, Rückenschmerzen und bin gereizt. Ich brauche jetzt einfach gerade meine Ruhe und ich kann jetzt halt gerade nur das Notwendigste. Und ja, insgesamt bin ich mit dem, was daran leidvoll ist, oder neben dem, was daran leidvoll ist, gleichzeitig aber auch total dankbar irgendwie für alles, was ich auf dem Weg so kennengelernt habe und über mich erfahren habe. Also ich habe mir so nach und nach selbst das geholt, was mir früher, glaube ich, gefehlt hat. Also Information, Begleitung, Selbstfürsorge, das Vertrauen in mich und auch die Sicherheit, dass ich richtig bin. Und bin dann auch ja irgendwie in meinem Job zu der Pädagogin und Therapeutin geworden, die ich vielleicht selber auch als 13-Jährige damals gebraucht hätte. Und habe angefangen, mir ein Leben zu bauen, in dem ich wirksam sein kann und mitgestalten kann. Eben auch was Aufklärung, sexuelle Bildung oder geschlechtersensible mentale Gesundheit angeht. Und dabei hat mir zuletzt auch ACT, also die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, extrem geholfen, weil der Ansatz beschäftigt sich genau damit, also so das Süßere und das Bittere im Leben zu nehmen, also zu verstehen und anzunehmen, dass das Leben eben Leiden und Lachen gleichzeitig ist und sich auch von seinen Problemen, aber auch nicht davon abhalten zu lassen, das Leben zu führen, was man führen möchte. So.
Ja, ist gut, dass du das so
Ja.
sagst. Gibst du zum Abschluss, hast du so das Gefühl, wenn wir jetzt so zum Ende kommen, langsam bei dem Thema Endometriose, da wird noch zu wenig gesprochen, insbesondere irgendwie Tabus, die sogar vielleicht bei Betroffenen irgendwie noch herrschen. Da, wo du sagst, dafür würde ich gerne nochmal die Fahne hochheben und sagen, das wäre gut, da noch mehr drüber zu sprechen.
Ist, glaube ich, schon ganz viel davon auch gesagt worden. Ich weiß es nicht genau, ob das repräsentativ ist, dass es so Tabus gibt allgemein, über die unter Betroffenen nicht so viel gesprochen wird. Also ich glaube, Kinderwunsch und ungewollte Kinderlosigkeit ist ein sehr, sehr sensibles Thema, wird aber unter Betroffenen schon relativ offen drüber gesprochen. Für mich persönlich ist es, glaube ich, tatsächlich, habe ich eben im Gespräch gemerkt, das Thema über Zyklusperiode oder auch Erkrankungen wie Endometriose zu sprechen, wenn Männer dabei sind. Ich
Ja,
glaube, das
das.
ist auf jeden Fall noch was, wo es
Ja.
noch eine Entwicklung geben könnte, also auch für mich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, was ich ja vorhin schon gesagt habe, in meiner Familie ist es mittlerweile irgendwie so ein normales Thema, aber das war es auch nicht immer in der Beziehung. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch schöner wäre. Ich weiß, ich hatte mal eine Freundin, die mir vor ein paar Jahren gesagt hat, hier, benutzt doch mal einen Menstruationscup. Und ich so, hä? Okay, also ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, sowas zu nutzen. Und dann war ihr Mann auch noch irgendwie mit im Raum. Und dann habe ich gesagt, hä, ist es nicht krass, dass du jetzt, also können wir da nicht später drüber reden? Und sie hat richtig gemerkt, wie ich so schämerig wurde. Und habe sie dann danach irgendwann später nochmal angesprochen und meinte so, hä, also bist du immer so offen ihm gegenüber? Und sie so, hä, ja, natürlich. Und es war so richtig so ein Vorbildmoment für mich, wo ich so dachte,
Ja.
hä, stimmt voll. Und seitdem bin ich auch so viel offener meinem Mann gegenüber. Und auch wenn meine Brüder hier sind, so, ja, ich habe gerade meine Regel. Also ich versuche das auch echt, so die Grenzen weiterzustecken. Das gelingt mir auch nicht immer, aber ich versuche das auch als was völlig Normales. Also ich meine, es ist ja auch das Normalste der Welt. Und da zu sagen, ja, okay, du bist halt jetzt ein nicht menstruierender Mensch. Ich weiß auch nicht, ob Männer nicht trotzdem irgendwelchen Zyklus- oder Hormonzyklen unterlegen sind. Dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber das ist halt. Also, ne, das Natürlichste der Welt. Und insofern ist es so schade, dass wir so, dass das immer noch so schambehaftet ist.
Ja, total. Ja, also ich finde sogar, dass Männer sich auch dafür interessieren sollten, weil wenn sie mit Frauen zusammen leben oder arbeiten, dann spielt der Zyklus natürlich einfach eine Rolle und ist eigentlich gut, über die andere Person was zu wissen, ne?
Voll.
Um verschiedene Dinge einfach auch einschätzen zu können oder an bestimmten Stellen auch Rücksicht nehmen zu können, was einfach notwendig ist.
Ja. Also was ich vor allen Dingen auch mit rausnehme aus unserem Gespräch heute ist, die Tatsache, dass tatsächlich Frauen noch so wenig in der Forschung vorkommen. Also mir war das, bis ich vor ein paar Jahren das erste Mal darüber gelesen habe, gar nicht klar, dass ja fast alle Studien und Forschungen an Männerkörpern stattgefunden haben und dass es erst so viel später begonnen hat. Das war irgendwie für mich so, hä? Ach so. Ach, natürlich. Ja, klar, macht voll Sinn. Und das ist jetzt nochmal so ein Punkt, wo ich denke, ja, stimmt, das ist wichtig, das auch im Bewusstsein zu haben, dass vieles, was halt vor allen Dingen weibliche Körper betrifft, jetzt erst so wirklich so zum Vorschein kommt. Und deswegen ist es gut, dass wir das auch heute nochmal so, zumindest ganz kurz, als Thema hatten.
Ja, ich habe das auch bis vor ein paar Jahren nicht gewusst, so wie auch ganz viele andere Dinge nicht.
Ja.
Und das ist so gut, dass darüber jetzt mittlerweile offener gesprochen wird. Und gleichzeitig ist es auch wieder nur eine kleine Bubble und häufig dann doch wieder auch nur unter Frauen.
Ja, klar.
Und ich erlebe das auch häufig im Alltag, wenn ich aus meiner Bubble raus bin, auch in Kontakt mit anderen Frauen, dass das einem einfach gar nicht geglaubt wird. Also, dass darauf reagiert wird, als würde man da irgendeinen Quatsch erzählen.
Ja,
Dein Ernst?
du hattest ja vorhin, du hast vorhin irgendwas gesagt, wo ich so den Gedanken hatte, warum ist es so, dass Frau, ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es ging irgendwie so ein bisschen in die Richtung, warum wird weniger an Frauenkörper oder wurde weniger geforscht zu dem Bereich? Und ich habe dann, also auch das Schmerzthema, und dann habe ich so gedacht, weil wir tatsächlich ja auch irgendwie darauf so ein bisschen geprimed sind zu sagen, ja, komm, halt's halt aus, haben doch alle Frauen auf der Welt, ist doch irgendwie nicht so, also egal, jetzt, ob es um Regelschmerzen geht, um Endoschmerzen geht, um Kopfschmerzen, Migräne oder irgendwelche Sachen geht, so. Es gibt ja dann auch diesen Begriff jetzt, sie ist wieder hysterisch. Ich meine, der ist zum Glück schon sehr veraltet, aber irgendwie, ich glaube, dass wir vielleicht auch wirklich, also ich kann es von mir auch sagen, dass ich mich selbst manchmal da nicht ernst nehme und trotzdem einfach mache. Oder mir denke, ja, ich habe jetzt halt Beschwerde, aber ich muss ja auch nicht allen sagen. Und es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwie auf einmal ein, ich mache jetzt Anführungsstriche, Weichei werden soll, aber eben sich selbst ernst nehmen und nicht sagen, ja, ich, irgendwas ist an mir falsch, sondern mir ist es wirklich wichtig, diesen Satz nochmal zu sagen. Du bist nicht falsch, sondern und du darfst deine, was auch immer, Befindlichkeiten annehmen. Und das heißt nicht, dass du dich jetzt wegen jedem Pups sofort auf die Erde legen musst und sagen musst, ach, ich kann nicht, sondern das ernst nehmen und anerkennen, dass es Dinge gibt, die, wo es einem auch nicht so gut geht und sich da nicht so klein zu machen vor sich selbst und vor anderen.
Ja, total wichtig, ne? Weil das ist ja auch, hat auch was mit weiblicher Sozialisation zu tun, dieses sich zusammenreißen, durchhalten, stark sein müssen und gleichzeitig immer wieder hören müssen, dass man eigentlich schwach ist,
Ja.
genau übertreibt oder hysterisch ist. Also das ist wirklich eine Unverschämtheit, der Begriff, finde ich. Also
Voll.
für mich als von Endometriose Betroffene nochmal ganz besonders, weil der Begriff Hysterie auch
Ja,
von Gebärmutter kommt.
ja, die
Und
Hysteria, genau.
ja, genau. Und ja, da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, Endometriose ist auch eine der schmerzhaftesten chronischen Erkrankungen. Und viele Betroffene oder auch Schulmedizinerinnen berichten zum Beispiel, dass die Schmerzen bei Endometriose zu den intensivsten, nicht tödlichen Schmerzzuständen gehören können, die Menschen überhaupt haben können.
Ach.
Und genau, also Endometriose ist vergleichbar schmerzhaft wie eine Geburt oder ein Herzinfarkt.
Ach du Scheiße. Ich weiß, bei der ersten Geburt meines Kindes dachte ich so, okay, das habe ich nicht erwartet.
Weil es so viel schlimmer
Ja, und ich bin
war.
immer super easy da rangegangen. Ja, ich freue mich voll auf die Geburt, es wird alles super easy und so. Und war es im Vergleich zu vielen anderen auch, aber also ich war überwältigt von solch krassen Schmerzen.
Oh Gott. Oh
Das hätte ich
Gott.
niemals gedacht, dass das möglich ist.
Ja, eine Freundin, die vor kurzem ein Kind geboren hat, die hat gesagt, auf der Schmerzskala gibt es darüber dann nur noch am lebendigen Leibe verbrannt zu werden. Und auf Platz 2 sind Wehen. Die hat auch gesagt, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Liebe Grüße.
Ja, habe
Gott,
ich
oh
auch
Gott,
schon
ey.
gehört. Wird auch häufig nicht so offen drüber gesprochen.
Aha.
Mein Thema. Aber ja, diese gesellschaftliche Diskussion der einen, die sagen ja, jetzt stellt euch doch mal alle nicht so an und übertreibt doch nicht so und das eigene Gefühl von, ah ja, okay, jetzt bin ich ja irgendwie hier so ein Weichei, der so in diese Krankheit reingeht oder was auch immer. Ne? Das ist ja eine Diskussion, die kann man auf ganz viele andere Ebenen auch übertragen, würde ich so sagen. Ja, okay, vielleicht weißt du aber auch einfach nicht Bescheid. Also mach dir doch mal die Mühe, erstmal zuzuhören und dich damit zu beschäftigen und genau hinzuhören und
Ja.
wirklich, auch wirklich dich dann auch nochmal einzulesen, bevor du dir ein Urteil bildest, statt einfach zu sagen, du übertreibst. Das gilt auch
Ja.
für Alltagssexismen jeglicher Art.
Ja, auch unter Frauen, also auch das ist ja so,
Oder
auch unter Frauen findet es ja auch statt, oder habe ich das schon erlebt, wenn ich in irgendwelchen Kliniken oder größeren Praxen gearbeitet habe, wo es dann halt vor allen Dingen viele weibliche Angestellte gab, dann so, ja, die hat halt angerufen, weil sie ihre Regel hat, kommt halt nicht zur Arbeit. Also ehrlich. So dieses bitchige Verhalten miteinander, statt irgendwie da zu sagen, oh, wie gut, dass sie das macht. Ja, jetzt haben wir heute halt einen Tag, an dem wir ein bisschen mehr arbeiten müssen. Aber dann nehme ich mir dann doch auch, dann traue ich mich doch auch viel mehr an einem Tag, an dem es mir nicht gut geht, wenn ich meinen ersten Periodentag habe oder was auch immer, auch mal zu sagen, ich mache mal heute einen Tag off oder Homeoffice, weil ich bin dann die anderen Tage, habe ich mehr Energie, weil ich kenne es auch mittlerweile von mir, wenn ich achtsamer bin an den Tagen, an denen ich meine Periode habe, dann sind die Tage danach einfacher, als wenn ich komplett weiter durchziehe, dann zieht sich dieses Ganze, mir geht es nicht gut, viel länger hin, auch wenn die Periode dann schon vorbei ist, weil der Energiehaushalt halt einfach viel schneller schrumpft.
Ja, also das, was ihr gerade gesagt habt, ist so ein Phänomen, das ist ja auch total, kommt ja häufig vor und kenne ich ehrlich gesagt auch von mir. Also ich habe das auch schon mal gemacht, jetzt nicht genau das, aber ähnlich, anderes vielleicht. Ist das nicht eigentlich das Pick-me-Girls-Phänomen? Also ist das nicht,
Ja, ist es, glaube ich auch.
na,
Es
ich,
ist auch bekannt
ich tue
als
so, als wäre
Stutenbissigkeit.
das, ja, genau,
Also
als.
was? Achso. Als Stutenbissigkeit auch
Oder
bekannt.
so, ja. Ne, also auch das kommt ja, also auch da, klar, ne, hat jede einzelne Frau für sich die Verantwortung.
Ja,
Es ist
ja.
ganz wichtig, sich da zu sensibilisieren, wenn man es noch nicht ist, andere Frauen zu unterstützen, statt abzuwerten. Aber auch das kommt ja im Grunde aus so einem Überlebensinstinkt. Und der kommt auch wieder daher, dass wir in patriarchalen Strukturen leben und denken, wir müssen uns jetzt in Sicherheit bringen, indem wir uns auf die andere Seite stellen und diese Frauen abwerten.
Ja.
Ne?
Hast du da nicht mal so einen Begriff gehabt, Sabrina? Disney irgendwie Phänomen oder so?
Ach so, stimmt,
Und
da gab
immer
es
nur
irgendwie
die
so
eine.
einen. Ja, stimmt, da hatten wir mal einen Begriff für Disney Princess, irgendwie sowas, ja.
Ja. Es gibt halt immer nur die eine.
Ah.
Also wir sind jetzt hier drei Frauen. Ist schon ein bisschen schwierig, ne? Oder wir sagen einfach, ja geil, umso mehr, umso besser. Finde ich jetzt besser.
Ja,
Ja.
krass.
Ja, je existenzieller es wird, ne? Wenn Menschen benachteiligt sind, desto mehr neigen sie ja dazu, sich wieder über andere stellen zu wollen,
Ja.
statt zusammenzuhalten.
Gutes, ein gutes Schlusswort ist doch zu sagen, hey, weißt du was? Guck mal, dass du irgendwie dich ein bisschen mehr um dich und um deine Freundin kümmerst und mehr Offenheit und weniger, ist sie jetzt besser oder nicht besser als ich? So, dieses, ja.
Ja, mehr Solidarität und Zusammenhalt unter Frauen als in sich ja schon benachteiligte Gruppe würde ich mir da auch definitiv wünschen.
Da sind wir, finde
Und
ich,
auch
ein
Männer,
gutes
die sich
Beispiel.
auch dafür öffnen und interessieren.
Ja, und die gibt es
Ja.
ja auch, genau.
Ja, gibt es auch.
Und wir sind ja hier mit unserem Podcast da schon ein ganz gutes Beispiel für und machen da auch
Total.
weiter. Und
Ja.
ich übergebe das letzte Wort an meine liebste
An dieser
Podcast-Co-Host und
Stelle auch nochmal
Sabrina.
liebe Grüße an unsere männlichen Hörer, da haben wir ja auch ein paar. Wir haben
Das
letztes Mal
stimmt.
gesehen, liebe Grüße auch nach Spanien, in die Schweiz und nach Österreich. Da haben wir ja inzwischen
Aha.
auch ein paar treue Seelen, die uns regelmäßig anhören. Danke dafür.
Ja.
Und ja, schickt die Folge an alle, die betroffen sein könnten, an die Kollegin, die immer wieder auf der Toilette sitzt und zusammensackt und sich aber trotzdem zusammenreißt. Vielleicht kann es wertvolle Aufklärung sein. Teilt es weiter. Wir binden es ab wie eine gute Soße. Bleibt interessiert.
Bleibt neugierig und immer mal eine gute Frage stellen. Danke, Andrea, dass du da warst.
Danke
Danke.
euch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.